Du begibst dich jeden Tag mit Aktien, mit Geld und mit Finanzen. Du nimmst es bloß nicht wahr. Deswegen meine Antwort auf deine Frage, Saskia, was muss ein toller Investor mitbringen? Achtsamkeit.
Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich Florian Günther in meinen Podcast eingeladen. Florian ist der Gründer der Investorenausbildung und veranstaltet jährlich den Kapitalkongress, bei dem du von Finanzexperten lernst, welche sinnvollen Geldanlagen es für den Vermögensaufbau gibt und wie du deinen individuellen Weg zur finanziellen Unabhängigkeit gehen kannst. Florian ist Investor, Autor und Coach. Seine Faszination für die Börse entdeckte er bereits mit 11 Jahren, als er seine erste eigene Aktie aussuchte. Florian und mich verbindet der gemeinsame Background in der Bank, denn auch Florian hat damals eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert, bis er sich dazu entschied, seinem Herzen zu folgen und aus dem Geschäft der Banken auszusteigen. Hi Florian, schön, dass du heute dabei bist.
Mensch, Saskia, das ist eine ganz liebe Anmoderation und danke für deine Einladung, hier im Podcast zu sprechen. Hi.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Und bevor du uns hoffentlich heute einen Einblick in deine Anlagestrategie gibst, erzähl uns doch mal, was dich dazu bewogen hat, aus der Bank auszusteigen und deine eigene Firma zu gründen.
Ja, das war eigentlich ziemlich klar. Und zwar hatte ich da viel Spaß in dem, was ich gemacht habe. Also mir hat das Thema Geld und Finanzen, Bankkaufmann-Dasein hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich war auch ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. Also zumindest für die Maße, wie ich das jetzt beurteilen kann. Und bin dann eines Tages zum Vorstand hin und habe denen gesagt, dass ich jetzt gerne von der Privatkundenseite in die Firmenkundenseite wechseln möchte, weil ich mich mehr und mehr mit Aktien beschäftige. Und ich glaube, dass dieses Thema Bilanzen lesen und auch BWAs und all dieses Thema eher in dem Firmenkundenbereich beheimatet ist, sozusagen, Saskia. Und dann hat er gesagt, also lieber Herr Günther, das ist ja schön, was Sie möchten, aber das interessiert mich nicht. Also so hat er es nicht gesagt, aber Saskia so ähnlich. Also das war schon ziemlich schroff. Du musst wissen, also ich habe Bankkaufmann gelernt 2005. Da waren viele Dinge noch anders. Da war zum Beispiel auch der Beruf des Bankkaufmanns, du weißt es, Saskia, oder Bankkauffrau, der war dann noch angesehener als jetzt, lass es mich so mal sagen. Aber da war auch die Personalpolitik sicherlich anders. Also so irgendwie so, ach Gott, wie heißt das, Work-Life-Balance-Konzepte oder so. Das waren sicherlich Konzepte, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Und da ging es also nicht darum, was möchte eigentlich der Angestellte und wie könnte man vielleicht das irgendwie in Einklang stellen mit dem, was die Bank braucht, sondern da ging es halt Vorstandsvorsitzender und alle haben das zu tun, was er gerade denkt. Und da habe ich mir gedacht, ja, Ober sticht unter, sicherlich, ne? Das ist jetzt mal so, aber dieses Konzept, und das ist ja das, was die heutige Jugend wieder so ein bisschen hat, diese innerliche Kündigung oder dann so nur noch das zu tun, was gerade noch notwendig ist, um gerade so nicht gekündigt zu werden oder so, ne? Das sind eigentlich die schadhaftesten Angestelltenverhältnisse, die es überhaupt gibt, also lieber dann kündigen oder gar nicht besetzen, das ist immer noch besser, als solche Leute durchzuziehen. Und das ist aber dem geschuldet, möchte ich jetzt fast sagen, und habe dann mich angefangen, mit eigenen Themen zu beschäftigen. Und das war dann sicherlich dann der Start der Firma. Die Firma ist aber ziemlich lange noch parallel gelaufen, Saskia, weil um das tragfähig zu machen, oder sagen wir es mal so, ich hatte null Plan, ich hatte kein Konzept, ich hatte gar nichts, aber ich habe gewusst, ich will was machen, also eine Firma gegründet, so, und also nur reingesteckt und richtig viel Geld verloren. Aber das hat sich Gott sei Dank alles geändert und gedreht. Aber weil du mich gefragt hast, wo kam es her? Also da kam so die Zeit ein bisschen her, genau.
Ja, Also das kann ich auch bestätigen. Ich sag mal, es ist halt so dieser Zwiespalt zwischen einem sicheren Job, aber natürlich auch so dem eigenen Wunsch, die Karriere nach den eigenen, ja, Wünschen gestalten zu können. Bei mir war es tatsächlich auch ähnlich, dass mir da auch damals viele Steine in den Weg gelegt wurden. Ich war unglaublich dankbar für diese tolle Ausbildung, da bin das auch immer noch. Aber die Karriere ging dann nicht so voran, wie ich mir das vorgestellt habe. Da hatten dann meine Vorgesetzten doch eher eine sehr genaue Vorstellung, in welchen Positionen sie mich da gesehen haben und in welchen halt auch nicht. Und da kam man dann ja nicht so richtig vorwärts. Und ich glaube, da ist auch unsere Generation ja anders gestrickt als so die Älteren. Sicherlich das Thema Sicherheit spielt bei uns heute auch noch eine große Rolle, auch gerade in dieser unsicheren Zeit, in der wir leben. Aber doch auch viel stärker dieses Thema, ja, Sinn mit seiner Arbeit zu stiften. Und ja, da ist man dann in der konservativen Bank doch ein Stück weit eingeschränkt und muss sich dann entscheiden, das eine oder das andere.
Sinn und Freiheit natürlich auch, ne? Also dieses, und das habe ich wahrscheinlich als Kind nie verlernt, dieses Trotzen, dieses nein, ich will es doch anders. Das habe ich wahrscheinlich nie verlernt zum Leid meiner Eltern, aber ja, kennst du ja vielleicht auch, wenn halt andere sagen, du musst es, du sollst, das ist halt was anderes als du darfst und kannst du bitte, ne? Das ist normal.
Ja. Jetzt sagtest du ja, du hattest damals so gar keine Ahnung, als du dann deine Firma gegründet hast und ja, dann diese Unsicherheit aus der Bank ausgestiegen, den sicheren Job an den Nagel gehangen. Was hat dich angetrieben, da trotzdem ins kalte Wasser zu springen und diesen Weg auszuprobieren?
Ja, das ist ja meine Story, die dahinter steckt. Und zwar habe ich eigentlich dann ja überlegt, okay, wie kann ich Menschen finden, die denn genau das interessiert als mich auch, denn verrückterweise war es im Privatleben ähnlich, also ich habe da immer mehr über Value Investment und über Aktien erzählt und immer mehr sind meine Kumpels von mir gewichen, ja, da ging es mehr ums Feiern, ums Fußballspielen, um Mädels und solche Sachen, ja, also da war es halt Normales zu der Zeit, ja, und ja, ich wollte mich halt auch um andere Dinge kümmern. Und habe also da wenig Gegenliebe gefunden und habe also dann überlegt, wie finde ich Menschen, die das genauso begeistert sehen wie ich. Ja, und habe ich gedacht, na, ist ja klar, das Internet, das muss es doch sein. Also habe ich mich mit Konzepten im Internet auseinandergesetzt, Geld verdienen im Internet, wie funktioniert das? Sau viele Sachen ausprobiert, wirklich. Nichts hat funktioniert, gar nichts, was immer auf mich zurückzuführen ist. Also da will ich niemandem die Schuld geben, sondern da ist immer jeder seines eigenen Glückes Schmied. Und dann ist es aber so gewesen, dass mir der Blog geblieben ist. Also ich habe immer schon eigentlich darüber geschrieben, was ich tue, was ich jetzt genau mache, wie ich es tue und was meine Gedanken dazu sind. Und hatte gar nicht so sehr die Erwartungshaltung da, also überhaupt nicht, das war kein Geschäftskonzept, sondern einfach nur wirklich wie ein Blog sein sollte, ein Tagebuch. Und das haben aber doch offensichtlich mehrere Menschen gelesen und einer dieser Menschen ist einer meiner heutigen wirklich tollen Freunde, der ist dann nämlich zu mir gekommen und hat mir gesagt, du Florian, ich lese jetzt schon seit ganz langer Zeit deinen Blog und jetzt möchte ich endlich mal lernen, wie du das machst. Und damals war ich, wie gesagt, noch Angestellter in der Bank und hatte überhaupt keine Idee vom Geschäft, Geschäftssinn oder Sonstiges. Ja, also das sind ja immer nur Vorgaben gemacht worden. So, und dann hat er mich gefragt, ja, was kostet es, wenn ich mich da einen Tag lang bei dir ausbilden lasse, wie du das machst? Und dann habe ich zu meiner damaligen Freundin, heute Frau, habe ich dann halt mal so überlegt, Mensch, was kann man da verlangen? So, ja, so 100, 200 Euro vielleicht, wenn er das zahlt, das wäre ja der Wahnsinn, so, ne? Und dann habe ich aber ich habe keinen Mut gehabt, dem Mann das zu sagen, was ich da möchte, Saskia. Und dann habe ich zu dem gesagt, jetzt kommst du erstmal vorbei und wenn dir das gefällt, dann schauen wir mal, was wir machen, so. Und dann ist er gekommen, den hat es dem super gefallen und dann hat er gesagt, Flo, ist das für dich Ordnung, wenn ich dir 1000 Euro gebe? Und dann bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen, 1000 Euro, unglaubliches Geld, nach wie vor. Und dann habe ich aber gemerkt, ja Wahnsinn, das ist ja ein Konzept, da steckt also offensichtlich mehr dahinter. Also vielleicht gibt es ja noch mehr Menschen, die nicht nur lesen möchten, was ich tue, sondern sogar das lernen möchten, wie ich es tue. Und so ist dann dieses Konzept der Investorenausbildung auch wieder über alle möglichen Höhen und Tiefen entstanden und heute anders als noch vor vielen, vielen Jahren. Und das ist also alles gewachsen, Saskia. Das ist jetzt halt nicht so, dass ich also, wie du es in der Schule lernst, Businessplan schreibst du, ne, 5-Jahrespläne, Cashflow hoch und runter, die Idee und das wird's. Sowas habe ich nie gehabt und nie gemacht. Bei uns ist immer, oder was heißt bei uns, bei mir ist immer alles eigengemacht, eigenfinanziert, eigene Ideen, eigene Verantwortung, ganz, ganz wichtiger Punkt. eigene Schmerzen. Und so ist es bei mir, ja.
Vielleicht haben wir auch noch mal nachher zum Ende der Folge Zeit, auf die Schmerzen der Selbstständigkeit einzugehen. Aber jetzt hast du gerade schon ja so ein bisschen angeteasert, dass du da auch eine ganz besondere Strategie hast, wie du eben investierst, wo eben damals dein Kumpel da auch Interesse hatte. Das würde mich und sicherlich die Hörer des Sparhelden-Podcasts jetzt auch brennend interessieren. Zum einen mal, was war denn dein erstes Aktieninvestment und wie investierst du eben heute dein Geld?
Ja, das ist spannend. Also meine erste Aktie, die habe ich, wie gesagt, mit 11 Jahren gekauft. Mit 11, weißt du, Saskia, kann man keine Aktie kaufen, aber ich habe damals so eine Art Bierdeckelvertrag mit meinem Vater gemacht und ich habe gesagt, also Teil von meinem Taschengeld und dann kaufen wir jetzt mal Deutsche Postaktien, weil das gerade Aktien waren, die er gerade in sein Depot hatte. Also da war also die Auswahl nicht anhand von KGVs oder irgendwelchen technischen Hilfsmitteln, sondern was gibt's und das nehme ich so. Und das war so die ersten Berührungspunkte und so bin ich dann auch dem Beruf des Bankkaufmanns näher gekommen. Also da bin ich sehr, sehr dankbar drum.
Das heißt, dein Papa, der hat dir das so ein bisschen vorgelebt und mit dann auf den Weg gegeben, das Investieren?
Sicherlich hat er den Start gegeben, das hat er gemacht, aber ich glaube, Eltern können nie oder sehr selten mehr als nur den Start machen. Die können einen Weg bereiten, eine Startrampe bauen, all das. Aber dann müssen die Kinder selber drüber gehen. Und das bin ich aber Gott sei Dank gemacht. Hatte dann auch noch ein Buch dazu. Das heißt nämlich Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer ist das. Und das war deswegen so interessant, weil es ein Finanzbuch ist, das aber fast gar nicht über Finanzen spricht, sondern es ist wirklich wie eine Geschichte aufgebaut, sodass es auch junge Menschen konsumieren oder lesen können, aber auch Erwachsene. Also das ist wirklich ein mitnehmendes Buch. Und da habe ich eine Sache beispielsweise gelernt, einen Ausdruck, den kennst du, Saskia, nämlich dieses Wort oder diese Phrase, das können wir uns nicht leisten. Also wenn jetzt meine Tochter zu mir herkommt und zu mir sagt, Papa, ich will das und ich würde zu ihr sagen, du Schatzi, das können wir uns nicht leisten. Das wäre so geistiger Niederschlag an meiner Tochter. Das muss man und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist also wirklich ein Ausdruck, den man nicht verwenden darf. Das darf ich ganz scharf so sagen. Warum? Ich erkläre es auch, weil du dann eben aufhörst, drüber nachzudenken, wie kannst du es möglich machen? Also eine bessere Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, Schatzi, dieses Fahrrad, ich finde es auch sehr, sehr schön, das schaut toll aus, rosa und Elsa-Blümchen und was ich alles drauf. Aber lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir das jetzt besorgen können. Was müssen wir denn tun, um dieses Geld aufzutreiben, damit es also auch funktioniert? Das wäre eine bessere Möglichkeit, weil du dann erstens das Kind mit ins Boot nimmst und zweitens also offene Wege gehst und dann halt auch vielleicht eine Lösung findest. Das heißt ja noch nicht ja oder nein, das heißt nur, wie können wir es tun? Also das nur by the way. Und das ist so die Strategie, das war der Berührungspunkt mit Aktien, die erste Aktie, wie gesagt, Deutsche Postaktien. Und dann daraufhin, also ich habe immer schon viel gelesen und gern gelesen, habe ich halt alle möglichen Bücher zum Thema Aktien, Investment, Finanzen, alles gelesen. Und da gibt es natürlich einen Mann, der da sehr, sehr prägnant ist, das ist Warren Buffett. Und seine Idee, da bin ich einfach hängen geblieben. Ja, also ich habe, die Idee des Value Investments. Heute sage ich gar nicht mehr Value Investment dazu, sondern ich nenne es eher das Aldi-Prinzip. Das kann jeder damit was anfangen. Das ist nämlich günstig einkaufen und teurer wieder verkaufen. So einfach ist es an der Börse. Theoretisch, ja, Warren Buffett sagt es auch, es ist theoretisch leicht, aber die Umsetzung ist gar nicht mal so easy. Dann habe ich also diese Inhalte da mal umgesetzt und habe da wirklich ansehnliche Dinge gemacht. Also auch heute profitieren wir davon noch. Wir haben beispielsweise einen Novo Nordisk. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Das sind der Hersteller von Insulinpräparaten. Also gibt es eine Volkskrankheit. Ich sage das eher in Trauer als im Zugewinngedanken, also Zucker, ne, das haben viele und wenn man an die asiatischen Länder denkt, dann wird es da wohl noch weit, weit mehr Menschen geben, die da Bedarf haben an Insulin und Novo Nordisk befriedigt diese Nachfrage und das ist eine Aktie, die wir schon seit ganz, ganz langer Zeit haben und also auch schon viel Geld damit verdient haben. Das ist das eine, also wir suchen Unternehmen aus, die aus unserer Sicht günstig sind, und verkaufen sie dann, wenn sie wieder teuer sind, wenn überhaupt. Wir sind aber dann im Lauf unserer Arbeit oder ich vielmehr im Lauf meiner Arbeit auf ein weiteres Konzept aufmerksam geworden und es ist nämlich das Konzept des Vermietens. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass du sowohl Aktien als auch ETFs oder auch viele, viele andere Dinge vermieten kannst, genau wie eine Immobilie auch. Und das hat dann wiederum mein absolutes Feuer entfacht, weil ich vor über 10 Jahren meine erste Immobilie gekauft habe, auch hier ohne großes Wissen, ohne dass ich da jetzt Experte wäre oder sonstiges. Das war eher Glück oder, ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. So, und also das Konzept des Vermietens, das will ich einfach nur sagen, das ist vielen Menschen sehr, sehr bewusst. Also da wissen viele Menschen, das ist klar, du gibst jemand anders etwas, der dürfte es für einen gewissen Zeitraum nutzen, deswegen besitzt er es nicht, der dürfte es nur benutzen und er muss es wieder zurückgeben und dafür, dass er es benutzt hat, muss er Geld bezahlen. Und dieses Konzept funktioniert genauso auch bei Aktien. Und das finde ich deswegen so interessant, weil du, na, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel eine Booking.com-Aktie her oder eine Berkshire Hathaway-Aktie. Das sind so Aktien, wo eine Aktie, ein Stück, mehrere Tausend bis zu $100,000 kostet. Das sind also wirklich, wenn man da eine Aktie haben will, dann übersteigt es bei manchen schon ein großes Budget. Und durch diese Techniken kannst du schon mit kleinem Geld damit arbeiten. Das ist einer der Vorteile. Zweitens kannst du halt monatliche Einnahmen erzielen. Das ist wirklich interessant, weil bleiben wir mal bei Novo, die zahlen zwar zweimal im Jahr Dividende, die ist gar nicht mal so groß, aber die Aktien zu vermieten, das macht dann noch viel, viel mehr Spaß. Und so halt eben monatliche Einnahmen sich aufzubauen, wo man auch tatsächlich davon leben kann. Das ist das, wie wir heute arbeiten. Gibt es noch einige technische Mittel, die wir dann noch anreichern. Also da gibt es viele Dinge, wo wir einfach messen können, was machen denn diejenigen, die die Märkte bewegen. Denn Saskia, eins ist klar, wir zwei sind es nicht. Ne? Also das heißt, selbst wenn wir uns jetzt hinsetzen und ausmachen, okay, wir kaufen jetzt beispielsweise Apple-Aktien, dann macht es kurz so Schnips, aber so im Kurs wirst du es nicht recht sehen. Das ist also nicht recht relevant. Anders ist es aber, wenn jetzt zum Beispiel der norwegische Nationalfonds sagt, ich kaufe Apple-Aktien oder ich verkaufe Apple-Aktien, dann sind es sicherlich richtungsweisende Entscheidungen, lass es mich so mal sagen. Und das Gute daran ist, dass du das messen kannst, was diese Großen machen. Und das sind also die Inhalte, die wir in der Investorenausbildung anderen zeigen, anhand von echten eigenen Geld. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied, weil in der Theorie hört sich vieles so leicht an. Warren Buffett hat es ja gesagt, investieren ist super einfach. Aber die Umsetzung, das bedarf dann manchmal schon noch ein Stück weit Unterstützung, was normal ist. Und deswegen funktioniert es auch so gut.
Es klingt super spannend, was du jetzt gerade erzählt hast. Also vom Value Investing oder eben dem sogenannten Aldi-Prinzip, wie du es nennst, finde ich echt eine gute, einbrennende Bezeichnung dafür. Eben jetzt auch über die Möglichkeit, tatsächlich Aktien zu vermieten. Das hören sicherlich viele Zuhörer heute zum ersten Mal. Und ja, klingt als Alternative auch zum Immobilienkauf sehr spannend, weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist eben ja, der Nachteil beim Immobilieninvestment, dass ich eben auch großes Kapital erstmal mitbringen muss, Eigenkapital, um überhaupt eine Immobilie kaufen zu können. Oder aber auch, wenn ich mehrere Aktien, die eben jetzt nicht einen Wert von 5 Euro haben, Kurs kaufen möchte, auch da eben Kapital benötige und das eben jetzt bei dem Vermieten nicht der Fall ist, dass ich also auch schon mit geringerem Kapital quasi starten kann, richtig?
So ist es genau, ja. Und gepaart eben mit diesem Aldi-Prinzip plus den Echo, sage ich jetzt mal, oder diesen Messmethoden, was die ganz Großen machen. Das sind also diese Methoden, wenn du die alle zusammen in eine Waagschale gibst, dann hast du da schon wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um Geld zu verdienen, auch in schlechten Marktlagen. Also ja, viele glauben einfach, man kann Geld nur am Aktienmarkt dann verdienen, wenn Aktien steigen. Aber es gibt darüber hinaus noch einige weitere Möglichkeiten. Und das Interessante daran ist, und Saskia, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, es ist viel leichter, als das auch von den Bankern teilweise so propagiert wird. Denn eins ist sicher, diese ganze Industrie, wo wir herkommen, Saskia, diese Banken- und Finanzindustrie, die will ja gar nicht, dass wir uns damit auseinandersetzen. Die wollen in ihrem Fachgedöns bleiben, in ihrem Fach Chinesisch. Die wollen, dass du halt den nächsten Bausparvertrag, Lebensversicherung, whatever abschließt, aber dass du dich da mal wirklich damit auseinandersetzt. Und das muss jetzt gar nicht heißen, dass für dich Aktien vermieten der nächste Himmel ist oder whatever, ja. Aber sich damit mal wirklich auseinanderzusetzen, so wie du es ja, Saskia, in deinem Podcast oder auf Instagram oder in deinen ganzen Beiträgen immer wieder zeigst, wie es auch leicht geht. Das ist gar nicht gewollt, tatsächlich. Das ist die bittere Wahrheit.
Richtig, da muss man ja eben das Ziel der Bank verstehen, die eben dann ihre Produkte verkaufen wollen. Und das ist das Ziel dann auch der Beratung, der Produktabschluss, ohne jetzt die Berater alles schlecht zu machen, aber einfach zu verstehen, was ist das Interesse eben meines Gegenübers. Und da muss man für sich hinterfragen, eben wenn ich jetzt mein Geld tatsächlich erfolgreich investieren möchte, wie komme ich denn jetzt tatsächlich zu einer Finanzlösung, einem Investment, was in erster Linie tatsächlich mir dazu hilft, Vermögen aufzubauen und eben nicht die Ziele anderer in erster Linie erfüllt. Ne? Das ist so die Problematik, die du auch ansprichst, ja. Jetzt hast du gerade auch schon so von ein paar Tools gesprochen, die man braucht. Da würde ich noch mal kurz drauf eingehen, aber vorab auch noch mal so aus deiner Sicht, rein von der Persönlichkeit her, weil investieren ja auch ganz, ganz viel mit Emotionen und der eigenen Person zu tun hat. Was würdest du sagen, muss ich als Investor mitbringen, um tatsächlich auch erfolgreich an der Börse unterwegs sein zu können?
Also das Erste ist, und da werden viele immer jetzt wahrscheinlich meiner Kolleginnen und Kollegen sagen, Geduld, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Da das aber jeder sagt, muss ich mich ein Stück weit abgrenzen und sage, du brauchst Achtsamkeit. Achtsamkeit, was heißt das eigentlich? Achtsamkeit bedeutet, schau, ich behaupte, das ist also unser Slogan oder womit wir wirklich auch nach außen gehen, ist, jeder und jede soll und muss sich um sein eigenes Geld selbst kümmern. Und jetzt geht es weiter, egal wo du herkommst. Das heißt also oftmals wird mir unterstellt, dass sie sagen, ja, Flo, das mag ja sein und ich glaube dir das schon, aber für dich ist es ja leicht, du hast es studiert und du hast es schon gemacht und du machst es den ganzen Tag und mit deinen Kunden. Aber ich arbeite ganz was anderes, ich habe was anderes gelernt. Ich habe auch noch ein Familienleben, ich habe noch zwei kleine Kinder zu Hause und die Wahrheit ist, wenn ich dann irgendwann zwischen 8 und 9 mal Zeit habe, dann bin ich auch mal froh, wenn ich meine Frau sehe. Das sind also diese Argumente. Die sind richtig. Aber die Wahrheit ist auch, dass du dich darüber hinaus jeden Tag mit dem Thema beschäftigst. Ja. Es gibt beispielsweise Unternehmen, die schon seit Jahrhunderten Dividende zahlen und ein Geschäftskonzept verfolgen, das so trivial ist, dass wir heute gar nicht mehr drüber nachdenken. Das ist nämlich das Toilettegehen. Also es gibt zum Beispiel das Unternehmen American Water Work. Das ist also ein Unternehmen, das Kläranlage. Ist, glaube ich, die beste Bezeichnung dazu. Die machen nichts anderes, als frisches Wasser zu dir nach Hause zu bringen und gebrauchtes Wasser mitzunehmen, bildlich gesprochen. So, und da muss man ehrlich gesagt nicht studiert haben, um das Geschäftskonzept zu verstehen. Denn jedes Mal, wenn du Wasser brauchst, und das siehst du an deinen Rechnungen, kostet es halt mal Geld. Und dein Nachbar macht es so und die Nachbarin und dein Gegenüber links und rechts und alle machen das so. Und damit wird Geld verdient. Und das nicht erst seit 10 Jahren, nicht erst seit 50 Jahren, nicht erst seit 100 Jahren, sondern weit darüber hinaus. Und das heißt also, es gibt so einfache Dinge, die du jeden Tag machst und tust, sodass du gar nicht drum herum kommst, dich mit diesen tollen Unternehmen zu beschäftigen. Ich will da mal kurz noch weitermachen, weil ich, und das ist vielleicht auch interessant, dass du vielleicht, Saskia, deinen Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern noch gar nicht erzählt hast, denn wenn wir uns unterhalten, also die Saskia und ich, dann kann ich die Saskia nämlich sehen. So, und ihr müsst also wissen, die Saskia hat sehr, sehr schöne Haare, das wisst ihr zumindest aus Instagram. Und das sage ich deswegen, weil meine Frau auch schöne Haare hat. Jetzt pass auf, und da ist es nämlich normalerweise so, schöne Haare müssen gepflegt werden und vielleicht kennst du das, das macht man irgendwann auch nur noch mit einem speziellen Shampoo, zumindest bei meiner Frau ist es so. Und es geht nämlich so weit, dass wenn ich jetzt halt einkaufen gehe und ich halt irgendein Shampoo mitnehme, weil ich da nicht achtsam bin, dann sagt die Flo, was hast du denn da für einen Mist wieder mitgebracht, ja? Dann kann ich wieder umdrehen und kann wieder halt hingehen und genau das Shampoo besorgen, was sie möchte. Und das Interessante ist, das ist von einem Unternehmen, das eine Aktiengesellschaft ist. Und da ist es meiner Frau ehrlich gesagt egal, ob dieses Shampoo jetzt 5 Euro kostet oder 7,99 oder 8,99. Das ist ihr egal. Sie will genau das Ding haben. So, und wenn solche Konzepte aufeinandertreffen, dass ich nichts anderes heimbringen kann, egal wie teuer das ist. Also ich hoffe, dass das irgendwann ein Ende hat, ja. Also, aber du weißt, was ich meine, Saskia, dann ist da meistens auch ein tolles Unternehmen, das sich dahinter verbirgt. Das ist also regelmäßig so. Und vielleicht gibt es jetzt, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, in deinem Alltag heute auch Dinge, wo du sagst, also da kann ich überhaupt nicht drauf verzichten, wenn es vielleicht sogar die Schokolade am Abend ist, denn die wird im Wesentlichen von Mondelez oder anderen Unternehmen hergestellt. Hershey ist auch eine Aktiengesellschaft. Also was ich sagen will, du begibst dich jeden Tag mit Aktien, mit Geld und mit Finanzen. Du nimmst es bloß nicht wahr. Deswegen meine Antwort auf deine Frage, Saskia, was muss ein toller Investor mitbringen? Achtsamkeit.
Ja, vielen Dank erstmal für dein Kompliment, für meine schönen Haare und dieses, diese schöne Veranschaulichung an dem Beispiel eben für auch die weiblichen Zuhörerinnen hier unter meinen Sparhelden-Podcast-Hörern. Denn ich glaube, das hat es sehr transparent gemacht, worauf du hinaus möchtest und hat eben auch gezeigt, jetzt, es muss gar nicht der größte Trend sein, das nächste Big Ding da draußen, sondern eben wirklich so die Klassiker, das Daily, was wir einfach überall bei uns im Leben so nutzen und eigentlich so die langweiligen Dinge ja auch tatsächlich, ja, für die man eben auch ein Auge haben sollte, die man eben achtsam wahrnehmen darf. Wenn wir nochmal auf das Aldi-Prinzip und das Finden eben dann von diesen Value-Unternehmen zu sprechen kommen, dann besteht ja jetzt die Herausforderung, ja, wie finde ich die denn jetzt? Also woher weiß ich, dass tatsächlich mein Shampoo-Hersteller jetzt wirklich der Value-Titel ist und ich hier das Prinzip günstig einkaufen und teuer idealerweise irgendwann mal wieder verkaufen kann?
Das ist eine berechtigte Frage, die hat mich auch lange Zeit gequält, deswegen haben wir da auch ein eigenes Tool dazu entwickelt. Und die erste Aufgabe ist es aber erstmal, tatsächlich die Flasche umzudrehen und zu lesen, von wem kommt denn dieses Shampoo oder das, was du halt gerade in der Hand hast. Und nicht jedes Unternehmen ist gleichzeitig eine Aktie. Das kann also sein, dass das so ist. Da kann man immer nach Alternativen schauen, aber jetzt nehmen wir mal an, da würde L'Oréal draufstehen. So, L'Oréal ist also ein Unternehmen aus Frankreich, meiner Meinung nach, und an sich auch so sehr, sehr gut. Aber, wie es oft so ist im Leben, gute Dinge kosten meistens auch gutes Geld. Also L'Oréal ist meistens teuer. Es gibt allerdings Situationen, die immer wieder auftreten, wo eine Aktie günstig ist. So, und das kann man daran erkennen, dass man so eine Aktie bewertet. Das ist an sich erstmal ein Prozess, wo man ein Stück weit mit Zahlen arbeiten muss. Da aber viele meiner Kundinnen und Kunden diese Arbeit gar nicht so gerne mögen, haben wir da ein Tool entwickelt, das heißt Aktienanalyse, Tool auf Knopfdruck, das gibt es bei uns auch auf der Homepage. Und da kann man also diese Parameter, auf die man achten soll, eingeben. Und das spuckt dir dann auf Knopfdruck eben aus, ob jetzt diese L'Oréal, diese Shampoo-Aktie, jetzt gerade im Moment eher kaufenswert ist oder bitte eher nicht kaufen, ohne da jetzt dir eine konkrete Empfehlung zu geben zu wollen oder geben zu dürfen. Das sind sicherlich dann nochmal ein zweites Paar Schuhe. Aber es gibt dir zumindest eine Indikation, eine Idee darüber, ob die Aktie jetzt gerade teuer oder günstig ist.
Das klingt auf jeden Fall sehr hilfreich, denn viele haben jetzt sicherlich schon kurz Schnappatmungen bekommen, dass sie sich jetzt durch Bilanzen von Unternehmen durchwälzen dürfen. Und ja, mit den richtigen Tools kann es dann auch ganz einfach per Knopfdruck funktionieren, wenn ich dich da gerade richtig verstanden habe.
So ist es, genau.
Wunderbar. Ja, was würdest du denn gerade Leuten raten, die jetzt am Anfang stehen und sagen, boah, also über 10% Inflation, mein Geld wird hier wirklich aufgefressen, jetzt schon seit langer Zeit gucke ich mir das an, die Lage wird irgendwie nicht besser. Wie starte ich da jetzt, um auch irgendwie so noch die Hürden zu überkommen, die man da so am Anfang hat?
Also es ist natürlich immer vielfältig, weil viele Leute ganz unterschiedliche Startpositionen haben. Der eine hat schon Geld, hat aber keine Idee, der andere hat eine Idee, hat aber kein Geld. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall denjenigen raten, die noch ganz am Anfang stehen, sich erst einmal auch damit zu beschäftigen, und das ist nichts als die Wahrheit, sein monatliches Einkommen erstmal zu erhöhen. Das ist auch das, was ich erstmal lernen musste. Ich wollte ja auch gleich Warren Buffett 2.0 sein. Die Wahrheit ist, funktioniert nicht, ja. Also das funktioniert so nicht. Damit habe ich mich auch erstmal mit Zeitung austragen begnügen müssen oder mit Kompost umstechen begnügen müssen. Ja, das will ich jetzt nicht denjenigen raten, die jetzt im Berufsleben schon fortgeschrittener sind. Das ist jetzt sicherlich falsch, aber deswegen sage ich ja, wo du gerade herkommst. So, wenn du dann aber vielleicht schon den Weg ein bisschen gegangen bist, dann ist es durchaus interessant, wirklich in die Achtsamkeit zu gehen, wirklich mal zu überlegen, welches Produkt nimmt vielleicht unsere ganze Familie schon seit Jahrzehnten? Was nutzen wir denn da eigentlich schon? Und wenn es bloß das banale Girokonto ist oder bloß die banale Kreditkarte ist oder wir fahren jedes Jahr genau dahin zum Urlaub machen. Und da gibt es sicherlich ganz tolle Unternehmen, die darauf einzahlen, die dich da begleiten, ja, wenn es die Visa-Card ist, wenn es PayPal ist, whatever. Also ich will, wie gesagt, keine Ratschläge jetzt hinsichtlich kauf das oder jenes, das wäre sicherlich falsch an der Stelle. Aber da einfach mal in die Achtsamkeit gehen und dann mal zu überlegen, wann sollte man solche Unternehmen eigentlich kaufen? Und die Wahrheit ist, die meisten kaufen nämlich Aktien immer dann, wenn sie teuer sind und verkaufen sie dann, wenn sie günstig sind. Das solltest du im besten Fall nicht so machen. Und da muss man jetzt noch ein bisschen weitergehen. Woher kommt dieses Verhalten eigentlich? Das haben wir uns mal genau überlegt oder vielmehr haben wir auch ganz viele Bücher dazu gelesen. Und das ist daraus bedingt, dass wir Menschen sind. Hört sich jetzt komisch an, aber wir Menschen haben so ganz alteingeschliffene Programme, die sind teilweise ja Hunderttausende von Jahre alt, kommen aus unseren verschiedenen Hirnrinden, die auch ganz alt sind. Und früher war es eben so, dass wenn Gefahr lauerte, der Säbelzahntiger, dass man weggerannt ist, ja, und gleichzeitig hatte man aber auch den Giergedanken, also man hat die Banane gesehen, aber hat nicht nur überlegt, ja, die Banane ist schön, sondern man hat auch überlegt, okay, wie kann ich die Banane öffnen, so und so ist dann die Gier ein Stück weit entstanden. Und das sind also zwei Gefühle, Angst und Gier, die uns an der Börse oder auch im gesamten Finanzleben meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr dienlich sind. Sie sind keine Programme, die heute mehr in der Finanzwelt Platz haben. Sie sind aber da. Und jetzt kommt das Gemeine, sie sind schwer auszustellen. Deswegen arbeiten wir technikbasiert. Also wir nehmen da Techniken an die Hand, die uns helfen, unsere Gefühle zu überlisten. Ja, weil auch wir haben Angst, wenn Börsen 50% fallen, das will ich klar sagen. Und wenn überall steht, Aktien kaufen, Aktien steigen, alles grün, Tausende von Prozente, dann ist es auch für uns schwer, diese Gier auszuschalten. So, und deswegen nehmen wir Techniken an die Hand, Programme an die Hand, die funktionieren. Und damit würde ich mich ein bisschen auseinandersetzen, also mit der Gefühlslage. Das hört sich alles nicht so richtig hands-on an, aber das ist der Beginn, wie du anfangen solltest. Und danach kannst du, je nachdem, weitere Schritte gehen. Ja? Man kann dann überlegen, was möchte man denn eigentlich? Was ist denn mein Ziel? Würde ich das Ganze machen, um eine Familie zu gründen, ein Haus zu bauen? Oder soll es darauf einzahlen, dass ich früher in Rente gehen kann? Und viele Dinge. Da weiß ich aber, dass die Saskia auch unglaublich viele Hilfen auch gibt. Also ich sehe das aus ihren Instagrams oder beziehungsweise auch im Podcast. Deswegen würde ich mich dann eher an die Saskia halten. Die macht das wirklich hervorragend. Und wenn es dann aber auch um andere Konzepte geht, wie zum Beispiel Aktien vermieten, kann man sich dann sicherlich auch an uns wenden. So wäre jetzt eigentlich so die Vorgehensweise, wenn du mich fragst, wie sollte man das machen, genau.
Ja, vielen Dank auch nochmal an das Kompliment an der Stelle. Also tatsächlich Finanzplanung, die Ziele definieren, da seid ihr bei mir an der richtigen Stelle. Und genau, beim Flo und der Investorenausbildung, wenn es dann darum geht, eben das Aldi-Prinzip umzusetzen und die richtigen Unternehmen zu finden mit den richtigen Tools, da eben dann auch in das Thema Geldanlage, Vermögensaufbau einzusteigen, dann dürft ihr euch da gerne an den Florian wenden. Wir haben leider jetzt keine Zeit mehr, um über die Schmerzen im Unternehmertum zu sprechen, aber ich würde den Bogen noch mal gern kurz spannen zu den Schmerzen, die man auch durchaus ja in seiner Investorenzeit so hat, denn ja, Fehler an der Börse und auch Verluste gehören ja mit dazu und auch das ist so ein Grundsatz, den ich ja meinen Kunden und auch meiner Community immer von Anfang an mitgebe, dass das völlig normal ist und da so ein bisschen sensibilisiere. Hast du da noch so ein paar Tipps und auch ja aus deiner Erfahrung heraus, wie ich da mit ja solchen Fehlern und auch Verlusten am besten umgehen kann, damit es nicht so schmerzhaft wird?
Ja, ganz klar, wobei ich da Saskia ihre Worte wirklich jetzt bildlich unterstreichen möchte, denn es gibt kein Konzept, wo man sagt, das sind nur Gewinneraktien, mit denen wirst du immer vorne liegen. Oder also das funktioniert an den Börsen nicht. Dafür ist die Börse nicht gemacht. Wer mit dieser Erwartungshaltung an die Börse geht, sollte bitte fernbleiben. Und jetzt wird es noch fieser. Denn diese Schmerzen, die Saskia und ich da beschreiben, sind gar nicht die größten Schmerzen, sondern die größten Schmerzen sind diejenigen Gewinne, die du nicht gemacht hast. Ich möchte dir dazu ein Beispiel geben. Das ist nämlich das Unternehmen BYD, Build Your Dreams. Das ist ein chinesischer Elektroautokonzern. So, und den hatte ich auf dem Schirm als die Aktie noch ungefähr so 10- bis 20-fach günstiger war, als sie heute ist. Und habe damals gesagt, nee, Flo, also ich bin zu einem Preis gekommen, ich habe gesagt, die Aktie ist kaufenswert, die Aktie ist günstig. Also ich habe meine Hausaufgaben als Investor gemacht, habe gesagt, super, alles toll. Und dann habe ich aber gesagt, Flo, das machst du nicht, das sind Chinesen, da kennst du dich nicht aus. Habe ich nicht gemacht. Heute hätte ich mein Geld ver-200-fachen können, also nicht ver-20-fachen, ver-30-fachen können. Das ist, je nachdem, wie viel man da investiert, durchaus erhebliches Kapital. Und das sind die Dinge, die mich heute nachts schweißgebadet aufwachen lassen.
Die Gier, die dahinter steckt, die unförderlich sind, wie du es so schön vorher beschrieben hattest.
Ich weiß nicht, ob es die Gier ist, sondern es ist vielmehr die Belohnung, weißt du, weil du hast die Hausaufgaben gemacht, du bist zu dem Punkt gekommen, jawohl, alles geil, und dann belohnst du dich nicht selber. Das ist wie, ich bin Sportler, ich habe gern Fußball gespielt, du stehst vorm leeren Tor und verschießt den Elfmeter, weißt du, so ist das Gefühl, und das ist unglaublich bitter. Und da würde ich eher so die Frage mal umdrehen an dich, also wie gehst du mit solchen Sachen um, weil das sind Schmerzen, die fühlen sich wirklich brutal an.
Ja, Resilienz. Einfach, also ich sag, abhaken, glaube ich, ist so da die Devise. Ich sag mal, mein Investment-Ausbilder hat ja immer gesagt, ja, halte dich an deinen Plan. Und wenn der Plan nun mal irgendwann vorgesehen hat, dass ich die Aktie an einem bestimmten Punkt verkaufe und ich habe mich an diesen Plan gehalten, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Natürlich kann ich mich jetzt im Nachhinein noch ärgern, dass, ja, hätte ich jetzt noch länger gewartet, dann hätte ich noch mehr Gewinn mitnehmen können. Aber ich glaube, dass das auch gerade dieses Gefährliche ist, weil wenn wir in diese Spirale kommen, dann sind wir automatisch auch so ein Stück weit in diesem, das läuft so gut, ich will noch mehr. Also ich gebe mich noch nicht mit dem zufrieden, was ich jetzt schon gemacht habe. Und in dem Moment ist man dann auch oft so erfahrungsgemäß wieder an dem Punkt dran, dass ich den Bogen überspanne und eben dann am Ende leer ausgehe. Ja. Und ich glaube, wenn man sich das so erzählt und da auch so ein paar Erfahrungen schon gemacht hat, dann kann man da dann auch mit der Zeit ganz gut mit umgehen, weil man sich so ein bisschen vor seinen eigenen Emotionalitäten dann ja auch absichert, so mit diesem Vorgehen.
Guter Punkt, ja. Das stimmt, Saskia.
Ja, Flo, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen und ich habe zum Abschluss immer drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich natürlich auch gerne dir stellen, wenn du bereit bist.
Gerne, gerne.
Geld ist für dich was?
Ein Werkzeug, um dir das Leben, dein tägliches Leben leichter zu gestalten, um dir die Dinge des täglichen Lebens schön zu machen. Geld ist ein Diener, es muss dir dienen. Wir haben nicht Geld des Geldes wegen, sondern es muss dir helfen, dass du für dich, wie auch immer dein Alltag ausschaut, es leichter und schöner hast.
Reich sein bedeutet für dich?
Ja, sich das leisten zu können, was man möchte und vor allen Dingen diesen Reichtum aber auch wieder in vielfältiger Form zurückzugeben. Also das heißt, dass du gar nicht drüber nachdenken musst, ob du jetzt 10.000 Euro spendest oder nicht, sondern dass das einfach dir wirklich sehr, sehr leicht von den Lippen geht oder von der Hand und du das aus ganzem Herzen geben kannst. Also Reichtum heißt, aus ganzem Herzen geben können, ohne einen Moment der Reue.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also, und das ist ein schönes Gefühl, was sich dann bei einem auf jeden Fall einstellt, ja.
Oh, das freut mich, ja.
Und die letzte Frage ist, wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Dann würde ich, glaube ich, verzweifeln, Saskia, ganz ehrlich, weil der Punkt ist nämlich der, Geld soll uns ja helfen, Dinge voranzubringen. Und wenn ich jetzt kommt es natürlich auch darauf an, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber sie könnte auch auf die Frage einzahlen, so ein bisschen so dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und das würde ja dann bedeuten, dass dann alles gleich wäre, wenn Geld nichts mehr bedeutet, weil Geld ist ja heute ein Stück weit ein Gradmesser der Leistungsfähigkeit oder des Wohlstands oder whatever. Und wenn aber das alles gleich ist, dann fürchte ich, dass wir Menschen aufhören würden zu wachsen. Und da geht es mir jetzt nicht um persönlichen Reichtum oder den 25 Porsche vor der Tür haben zu wollen, sondern mir geht es darum, ich selber verfolge das Konzept des lebenlangen Lernens. Ich liebe das und ich freue mich immer, was kann ich heute Schönes lernen? Und wenn es nur die kleinsten Dinge sind, also das wirklich, das liebe ich. Und ich fürchte, dass das verloren gehen würde, weil wir diesen Ansporn des Geldes nicht mehr hätten. Also wirklich, den Moment möchte ich nicht haben, weil ich Angst habe, dass wir als Menschheit dann nicht mehr vorankommen.
Ja, also diese Frage ist ein bisschen tricky. Man kann die aus verschiedenen Perspektiven beantworten, aber ich fand es spannend, was du darauf zu antworten hattest. Also insofern, das passt schon, das lassen wir mal so stehen. Okay. Ja, Flo, wenn man jetzt mehr über die Investorenausbildung, das Aldi-Prinzip und über euch erfahren möchte, wie man eben auch mit Aktienvermietung sein Vermögen aufbauen kann, auf welchen Kanälen findet man euch?
Vielfältigst, also ganz lustig ist auch, Saskia, wir haben jetzt seit neuestem einen TikTok-Kanal und der läuft nicht mal so schlecht. Also das ist aber nicht die erste Adresse, die ich euch nennen möchte, sondern das ist immer die Homepage investorenausbildung.de. Da wird auch weitergeleitet auf unseren Podcast, Instagram oder auf andere Dinge. Da wird vor allen Dingen auch ein Training angeboten, wo man ein bisschen mehr Einblicke hat, was bedeutet jetzt genau dieses Aktienvermieten. Da gibt es auch das Aktientool, das man sich herunterladen kann. Genau, also investorenausbildung.de, die Homepage, und von da aus findet man dann alle weiteren relevanten Dinge, auch TikTok seit neuestem.
Wunderbar, ich verlinke das nochmal mit in die Shownotes rein, dass ihr dann möglichst auf direktem Weg auf dem TikTok-Kanal von der Investorenausbildung landet oder aber auch auf der Website. Und danke dir, Florian, dass du heute hier im Sparheld im Podcast warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
Ich habe zu danken, alles Gute und bis die Tage.